NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Freispruch auf Sizilien für Cap Anamur-Mitarbeiter. Dazu auch der Kommentar. Italienisches Verfassungsgericht kippt Berlusconis Immunitätsgesetz. Koalitionsverhandlungen in Berlin. Union und FDP sprechen über Milliardenloch bei den gesetzlichen Krankenkassen. Razzia in Berlin. Islamisten sollen Anschläge in Russland geplant haben. Und wir stellen die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger vor. 5 Jahre ist es her, dass die Besatzung der Cap Anamur ein sinkendes Schlauchboot mit Dutzenden Flüchtlingen im Mittelmeer treiben sah. Was folgte, war ein wochenlanges Tauziehen der Behörden. Ob und wenn ja, wo die Cap Anamur anlegen darf. Es folgte aber auch die Abschiebung der Flüchtlinge aus Italien und eine Anklage gegen den Kapitän, den ersten Offizier und den Vorsitzenden der Hilfsorganisation Cap Anamur wegen Begünstigung illegaler Einwanderung. Heute wurde im Gerichtssaal von Agrigent auf Sizilien das Urteil gesprochen.
Der Jubel war groß im Gerichtssaal von Agrigent, als die Richterin die Freisprüche im Cap Anamur-Prozess verkündete. Sie war bei ihrem Urteil in vollem Umfang den Anträgen der Verteidigung gefolgt. Diese hatte Freisprüche für Elias Birdl und Stefan Schmidt gefordert. Die Staatsanwaltschaft hatte den Ex-Chef der Hilfsorganisation und den damaligen Kapitän des Schiffes Cap Anamur wegen der Beihilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall angeklagt und je 4 Jahre Haft und 400.000 Euro Geldstrafe gefordert. Beide hatten im Juni vor 5 Jahren in der Nähe der süditalienischen Insel Lampedusa 37 Afrikaner von einem sinkenden Schlauchboot gerettet, auf die sie per Zufall gestoßen waren. Birdl und Schmidt waren damals nach dem Einlaufen in den Hafen von Porto Empedocle verhaftet worden. Das Schiff lag monatelang beschlagnahmt an der Kette. Stefan Schmidt hatte nach dem Urteilsspruch Tränen in den Augen. Er war
total erleichtert. Also wir hatten ja immer noch gedacht, dass da irgendein böser Trick lauert. Aber jetzt Freispruch erster Klasse ist natürlich eigentlich das, was wir erwarten durften. Rein vom Juristischen her. Und dass er jetzt gekommen ist, ja, ist eine totale Erleichterung.
Er würde als Kapitän jederzeit wieder so handeln, so Schmidt. Elias Birdl sagte, obwohl er eine Verurteilung befürchtet habe, sei das Urteil eigentlich keine Überraschung. Er sei schließlich nie ein Schlepper gewesen. Seine erste Reaktion:
Hier wird jetzt gejubelt und ich verstehe das auch, aber also ich kann mich nicht freuen darüber, wenn man uns 5 Jahre lang durch dieses schändliche Verfahren zerrt und nun von uns ablässt, ist das für mich kein Grund zur Freude. Aber wenn jetzt die Diskussion sich anschließt, ja, die endlich auch mal über die Menschen spricht, die da draußen in großer Zahl ums Leben kommen, dann hat sich das vielleicht noch irgendwie gelohnt.
Birdl sagte, bei dem Prozess sei es vor allem auch um den Abschreckungseffekt gegangen. Auch wenn er jetzt freigesprochen worden sei, würden es sich Schiffsbesatzungen künftig 3-mal überlegen, ob sie Bootsflüchtlinge aus Seenot retten. Diesen Punkt sprach auch Birdls Anwalt Axel Nagler an. Er war mit dem Ausgang des Prozesses sehr zufrieden.
Ja, natürlich große Freude und auch Befriedigung darüber, dass in diesem beispielhaften Fall klargestellt worden ist, dass man Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer retten darf, ohne das Risiko einzugehen, bestraft zu werden. Das war ein kompletter Freispruch, weil das, was sie getan haben, nicht strafbar ist. So ist die ganz kurze, knappe Begründung.
Und dabei dürfte es vermutlich auch bleiben, auch wenn es sich nur um das Urteil in erster Instanz gehandelt hat. Die Richterin hat heute nämlich nur die Freisprüche verkündet. Die Urteilsbegründung will das Gericht erst in 90 Tagen schriftlich bekannt geben.
Stefan Tröntle berichtete vom Cap Anamur-Prozess in Agrigent. Und Gregor Hoppe kommentiert.
Freispruch war das einzig mögliche Urteil. Seine Begründung, die das Gericht erst zu einem späteren Zeitpunkt vorlegt, ist hoffentlich so lückenlos, dass die Staatsanwaltschaft ihren Plan aufgibt, in Revision zu gehen. Das Verfahren gegen Elias Birdl, den damaligen Chef der Hilfsorganisation Cap Anamur, den Kapitän des Schiffs und dessen ersten Offizier, war eine Farce von Anfang an. Einmal wegen der Eigenheiten des italienischen Justizbetriebs. Als der Prozess begann, stand den 3 Angeklagten noch nicht mal ein Übersetzer zur Verfügung. Ein Prozesstag pro Woche höchstens, das stellt eine Zumutung dar für Angeklagte, die aus dem Ausland anreisen müssen. So ist die lange Dauer des Verfahrens, die vermeintliche Tat liegt gut 5 Jahre zurück, auch kaum zu rechtfertigen, da die Anklage auf tönernen Füßen stand. Zur Beihilfe zur illegalen Einwanderung gehört nämlich nach den zur Tatzeit in Italien herrschenden Gesetzen ein ganz wichtiges Kriterium, das der Clandestinità, also der Heimlichkeit, der Verborgenheit. Es hat aber in der langen tragischen Geschichte der Boat People, die Italiens Küsten zu erreichen versuchen, noch keine Verzweiflungsfahrt gegeben, die so sehr unter aller Augen stattfand, wie die der Kap Anamur im Juni 2004. Darin bestand für die damalige Regierung Berlusconi ja gerade die Provokation. Birtl hat als gelernter Journalist und früherer ARD-Hörfunkkollege die Aufmerksamkeit der Medien gesucht während dieser Fahrt. Er wollte nicht nur die auf See an Bord genommenen retten, er wollte die europäische Flüchtlingspolitik und insbesondere Roms Haltung in dieser Frage anprangern. Die damalige Irrfahrt mit 37 afrikanischen Flüchtlingen an Bord gewann in ihrer Dynamik etwas übertrieben Plakatives. Das ist der moralische Vorwurf, den sich insbesondere Birtl nach wie vor gefallen lassen muss. Aber eine Straftat im Sinne der Schlepperei konnte die Aktion nie und nimmer darstellen. Die frühere Regierung Berlusconi fühlte sich denn auch herausgefordert und wollte mit dieser nahezu absurden Anklage ein Exempel statuieren. Es ist ein gutes Zeichen, dass das Gericht in Agrigent auf Freispruch entschieden hat. Sicherlich, die Aktion war fragwürdig, um das Mindeste zu sagen. Die gute Sache rechtfertigt nicht alle Mittel. Aber es müssen Seeleute, die Schiffbrüchige an Bord nehmen und Hafenbehörden um Hilfe bitten, die Sicherheit haben, damit keine Straftat zu begehen. Die Rettung aus Seenot, das ist ein nobler Grundsatz der christlichen Seefahrt, der schon viel zu oft gefährdet ist durch die Verhältnisse, die inzwischen vor Europas Küsten herrschen. In einem Moment, da das UNHCR anprangert, dass italienische Patrouillen Bootsflüchtlinge auf See zur Rückkehr an die libyschen Küsten zwingen, wäre eine Verurteilung Birtls ein ganz schlimmes Zeichen gewesen. So aber hat ein Gericht in Agrigent seine Unabhängigkeit von politischen Vorgaben bewiesen und das kann man nur begrüßen.
Gregor Hoppe kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das italienische Verfassungsgericht hat in Rom dem italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi die Immunität abgesprochen. Wie italienische Medien berichten, erklärten die Richter ein umstrittenes Gesetz für nicht verfassungsgemäß, mit dem Berlusconi sich und drei weiteren ranghohen Politikern die juristische Unantastbarkeit gesichert hatte. Severin Neve.
Berlusconi hatte das Gesetz 2008 kurz nach seiner Wiederwahl durch das Parlament gepeitscht. Nach dieser Immunitätsregelung können der italienische Regierungschef, der Staatschef und die Präsidenten der beiden Parlamentskammern während ihrer Amtszeit nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Opposition hatte gegen die Regelung protestiert und sie als Lex Berlusconi, also Berlusconis Gesetz, verurteilt. Die Entscheidung der 15 Verfassungsrichter musste einstimmig sein. Nach der Aufhebung des Gesetzes droht dem seit Monaten von Schlagzeilen über angebliche Affären und wilde Partys geplagten konservativen Regierungschef nun die Wiederaufnahme gleich mehrerer Verfahren. Unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechung und wegen Steuervergehen. In einem besonders aufsehenerregenden Prozess müsste sich Berlusconi womöglich in Mailand wegen Beeinflussung von Justizbehörden verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Ex-Anwalt David Mills für Falschaussagen in Prozessen in den 90er Jahren bezahlt zu haben. Mills wurde im Februar zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Auch Berlusconi wurde in dem Fall angeklagt, das Verfahren jedoch im Oktober 2008 wegen des Immunitätsgesetzes ausgesetzt. Berlusconi erklärte vor kurzem, er werde unabhängig von der Entscheidung des Gerichts dem Wählerauftrag treu bleiben und bis zum Ende der Legislaturperiode weiter regieren.
In 5 Arbeitsgruppen saßen die Experten von Union und FDP heute in Berlin zusammen, um Eckpunkte ihrer gemeinsamen Regierungsarbeit festzustecken. Einer der strittigsten Bereiche ist die Gesundheitspolitik. Und hier kommen gewaltige Finanzprobleme auf die schwarz-gelbe Koalition zu. Die FDP war ja im Wahlkampf mit der Forderung Gesundheitsfonds abschaffen angetreten. Und sie sieht sich bestätigt durch die Nachricht von gestern, das neue 7,5 Milliarden Loch bei den gesetzlichen Krankenkassen. Peter Mücke berichtet aus Berlin.
Die Nachricht vom Milliardendefizit im Gesundheitsfonds war Wasser auf die Mühlen der FDP.
Der Gesundheitsfonds löst nicht das Problem, sondern verschärft es. Wer stur an dem Gesundheitsfonds festhält, treibt die Krankenkassen in die Pleite,
sagt FDP-Gesundheitsexperte Daniel Bahr. Abschaffen will er deshalb das Instrument des Gesundheitsfonds. Widerspruch kommt vom künftigen Koalitionspartner. Ja, es gebe ein Finanzierungsproblem, aber nicht wegen des Fonds.
Wir sehen durch die Wirtschaftskrise sinkende Einnahmen und wir sehen natürlich, dass Ausgaben Arzthonorare, Krankenhaus, pharmazeutische Industrie gestiegen sind.
Ursula von der Leyen, noch Familienministerin, vielleicht schon bald verantwortlich für die Gesundheitspolitik in einer neuen Regierung. Sie leitet auf Unionsseite die Koalitionsverhandlungen zur Gesundheitspolitik. Ihr Gegenüber von der FDP, Niedersachsens Wirtschaftsminister Rösler, beide übrigens Mediziner.
Das Ziel ist klar, wir haben eine demografische Entwicklung und gleichzeitig Kostensteigerung in dem System. Das heißt also, wir brauchen langfristig ein System, wo die Menschen wissen, dass das Geld, was sie einbezahlen, ihnen am Ende auch für Vorsorge und Versorgung zur Verfügung steht.
Das Ziel ist also klar, nur der Weg dahin nicht. Ohne Vorfestlegung gehe man in die Verhandlungen, betonten beide. Verhandlungen, die morgen erst so richtig beginnen sollen. Heute war schon nach gut 1,5 Stunden Schluss. Das Fazit von FDP-Gesundheitsexperte Bahr, man werde wohl sehr, sehr viele Tage verhandeln. Mit am Tisch sitzt dann auch der bayerische Gesundheitsminister Söder für die CSU. Er sieht Einsparpotenzial bei der Bürokratie und den Arzneimittelausgaben.
In der Tat müssen wir über die Beiträge beispielsweise von Pharma reden, denn dort werden großartige Gewinne gemacht. Und ich denke, wenn es darum geht, auch hier Einsparungen vorzunehmen, dann sicherlich dort, aber nicht zulasten der Patienten, sondern eher in der Herausforderung für die Pharmaunternehmen.
Ob das reicht, das 7,5 Milliarden Defizit auszugleichen? CDU-Gesundheitsexpertin Wiedmann Mautz setzt eher auf Zusatzbeiträge. Schon heute können die Krankenkassen von ihren Versicherten solche Zuschläge erheben, allerdings nur bis maximal 1% des Bruttoeinkommens. Das müsse nicht so bleiben, sagt Wiedmann Mautz.
Ob die 1%-Regelung dauerhaft ein richtiges Instrument ist, wird zu überprüfen sein.
Wie vieles andere. Denkbar wäre auch, den allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,9% zu erhöhen. Doch das lehnt vor allem die FDP ab, weil dann auch die Arbeitgeber zahlen müssten. Dritte Möglichkeit, der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt wird erhöht. Für die scheidende Gesundheitsministerin Schmidt, neben Einsparungen bei den Kassen, die beste Lösung. Denn
ich finde, den Weg, Beitragssätze anzuheben, ist der einfachste. Aber für die Versicherten der am wenigsten angenehm.
Verschiedene Sozialverbände sehen das auch so. Sie fordern mehr staatliche Zuschüsse und warnen die künftige schwarz-gelbe Regierung vor einem sozialen Kahlschlag zulasten der Versicherten. Ansonsten drohten Proteste.
Während die eine Koalition also gerade nach Gemeinsamkeiten sucht und eine Grundlage für 4 Jahre Regierungsarbeit vereinbart, verabschiedet sich die alte Koalition. Union und SPD hatten heute ihre letzte Kabinettssitzung. Michael Weidemann berichtet über mangelnde Abschiedsstimmung und heutige Arbeitsergebnisse.
Mit ihrem letzten Kabinettsbeschluss aktualisierte die Große Koalition noch einmal einen Milliardendeal, den sie zu Beginn ihrer Ära mit den Städten und Gemeinden geschlossen hatte, um die Kommunen von einem Teil der Mehraufwendungen zu entlasten, die ihnen durch die Hartz-Gesetze entstanden sind, hatte der Bund ihnen zugesagt, sich an den Wohnkosten für Langzeitarbeitslose zu beteiligen. Wie viel der Bund gibt, so Regierungssprecher Ulrich Wilhelm, hängt von der Zahl der betroffenen Familien ab, den sogenannten Bedarfsgemeinschaften.
Da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um 3,4% gesunken ist, wird sich die Bundesbeteiligung entsprechend der Anpassungsformel reduzieren.
Auf immerhin noch 3,7 Milliarden Euro in 2010. Doch weil die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft absolut gerechnet deutlich gestiegen sind, müssen Städte und Gemeinden im kommenden Jahr erheblich mehr aufwenden. Was ursprünglich als Entlastung vereinbart wurde, ist für die Kommunen zur Belastung geworden, klagt Hans-Jörg Dupré vom Deutschen Landkreistag.
Deswegen ist eine unserer Forderungen, dass ein Neuverteilungsmodus bei den Kosten der Unterkunft festgesetzt wird, der dieses Missverhältnis aufhebt.
Die Bundesregierung zeigt sich unbeeindruckt. Die vor 4 Jahren ausgehandelte Berechnungsformel werde nicht verändert, sagt der Sprecher des Arbeitsministeriums Christian Westhoff.
Ich kenne im Moment auf bundespolitischer Ebene keine Kraft, die daran nun wieder rütteln will. Das ist ein Verfahren, das nun gilt und das auch weiter gelten soll.
Und in Zukunft würden die Kommunen auch wieder mit deutlich mehr Unterstützung rechnen können.
Wenn jetzt die Zahl in 2010 der Bedarfsgemeinschaften steigen wird, wovon man ja ausgehen darf, dann wird sich das entsprechend im Jahr 2011 mit einer erhöhten Bundesbeteiligung auswirken.
Geändert hat die Runde der Minister auch das Zahlenwerk für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Danach ist 2010 jeder Arbeitnehmer, der unter 49.950 Euro im Jahr verdient, krankenversicherungspflichtig. Für die Berechnung der Kassenbeiträge gilt künftig eine Bemessungsgrenze von 3.750 Euro. Bei der Renten- und der Arbeitslosenversicherung werden im Westen Beiträge auf Einkommen bis zu 5.500 Euro im Monat erhoben. Im Osten gilt eine Höchstgrenze von 4.650 Euro. Und das war's dann endgültig mit der Großen Koalition. Die heutige 164. Sitzung des alten Bundeskabinettes war auch seine letzte. Abschied genommen wurde aber noch nicht. Das, so Ulrich Wilhelm, wird morgen geschehen, wenn sich das schwarz-rote Regierungsteam zu einem Abendessen im Kanzleramt trifft.
Es waren sich alle heute darin einig, dass morgen dann Gelegenheit sein wird für persönliche Gespräche, auch für einen gemeinsamen Rückblick auf 4 Jahre, in denen man ja gut zusammengearbeitet hat und schwierige Herausforderungen für Deutschland auch bewältigt hat.
Michael Weidemann über die letzte Kabinettssitzung der Großen Koalition in Berlin. In Thüringen formiert sich gerade eine Große Koalition. SPD und CDU wollen dort eine Koalition eingehen. Zwar stehen die Sozialdemokraten nicht geschlossen hinter ihrem Landeschef Matschi. Sie hätten lieber eine Koalition mit der Linken geschlossen. Matschi ist aber zuversichtlich, sobald es einen Koalitionsvertrag gebe, werde die Basis schon überzeugt sein. Unter diesen Vorzeichen haben heute in Erfurt die schwarz-roten Verhandlungen begonnen. Und die beiden Spitzenkandidaten zeigten sich zuversichtlich, dass Ende Oktober schon eine neue Regierung steht. Wolfgang Henschel.
In Thüringen wollen CDU und SPD bei ihren Koalitionsgesprächen schnell zu einem Abschluss kommen. SPD-Parteichef Christoph Matschi sagte nach der ersten Verhandlungsrunde, Ziel sei, den Vertrag für eine gemeinsame Regierung innerhalb der nächsten 2 Wochen auszuarbeiten. Voraussichtlich am 24. oder 25. Oktober könnten die jeweiligen Parteitage über den Koalitionsvertrag entscheiden. Beide Parteien hätten in den vorangegangenen Sondierungsrunden bereits viele Punkte abgearbeitet. Darauf könne man aufbauen. Angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise brauche Thüringen schnell eine neue Regierung, so Matschi. Die CDU-Verhandlungsführerin Christine Lieberknecht sagte, der Zeitplan sei ehrgeizig, aber zu schaffen. Christ und Sozialdemokraten vereinbarten zudem, 8 Arbeitsgruppen einzurichten. Diese Fachgruppen sind inhaltlich nach den geplanten Ministerien geordnet. Darüber hinaus sollen sich die Koalitionsspitzen in den nächsten Wochen ebenfalls noch bis zu 3-mal treffen. Laut Matschi ist noch mit harten Debatten zu rechnen. CDU und SPD seien nicht in allen Fragen beieinander. Umstritten sei zum Beispiel die von der SPD geforderte Verwaltungs- und Gebietsreform. Auch Lieberknecht erwartet noch kontroverse Debatten. Der Union gehe es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern darum, das Land weiterzuentwickeln. Teile der Thüringer Sozialdemokraten stehen einer schwarz-roten Koalition skeptisch bis ablehnend gegenüber. Sie wollen am kommenden Samstag bei einer sogenannten Basiskonferenz über die Stimmung in den Kreisverbänden diskutieren. Matschi appellierte an seine Partei, die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen abzuwarten. Am Ende müssten Argumente entscheiden.
Die Berliner Polizei hat gestern Nacht bei einer Großrazzia mehrere Wohnungen in der Hauptstadt durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen eine größere Gruppe mutmaßlicher Islamisten. Sie wird verdächtigt, von Deutschland aus Anschläge in Russland vorzubereiten. Knut Müller mit Einzelheiten.
Etwa 140 Beamte der Berliner Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts waren an der Durchsuchungsaktion beteiligt. Die Ermittlungen richten sich gegen 3 Männer im Alter von 28, 30 und 36 Jahren, die alle in Berlin leben. Als Kopf der Gruppe gilt ein Berliner Islamist arabischer Herkunft, der mit mindestens 15, vielleicht sogar mehr als 20 weiteren gewaltbereiten Mittätern Terroranschläge in Russland geplant haben soll. Hinweise auf die Gruppe kamen von anderen europäischen Polizeibehörden und auch von russischen Dienststellen. Vorherige Ermittlungen hatten allerdings ergeben, dass einige Mitglieder der Gruppe bereits aus Deutschland ausgereist sind, um sich in pakistanischen Terrorcamps ausbilden zu lassen. Da sich die Beschuldigten bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert haben, mussten sie zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner sagte.
Der Erlass von Haftbefehlen erfordert einen dringenden Tatverdacht, das heißt die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Hier haben sich die Anschlagsziele offensichtlich noch nicht im erforderlichen Maße konkretisieren lassen bislang. Das heißt aber nicht, dass es entsprechende Ermittlungen nicht geben sollte, die zu konkreten Ergebnissen führen könnten. Da bleiben die weiteren Ermittlungsergebnisse abzuwarten.
Dazu müssen jetzt zunächst die sichergestellten Computer- und Speichermedien überprüft und ausgewertet werden. Wie lange das dauern wird, wurde heute nicht gesagt. Sicher sind sich die Ermittler aber bei der Einschätzung, dass es keine konkreten Anschlagspläne der Gruppe in Deutschland gab. Zusammenhänge mit den islamistischen Drohvideos, in denen terroristische Anschläge nach der Bundestagswahl angekündigt wurden, sind ebenfalls nicht ersichtlich.
Nun hängt es also nur noch an den Tschechen, ob die Europäische Union ihre tiefgreifenden Reformen einführen kann. Beziehungsweise es hängt von einigen tschechischen Europaskeptikern ab. Einer von ihnen ist Staatspräsident Klaus. Der hat bisher seine Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag verweigert. Deshalb sollte es heute in Brüssel ein Krisengespräch mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fischer geben. Aber das kam so nicht zustande. Warum, berichtet Katrin Brandt aus Brüssel.
Es knarzte, krächzte und rauschte. Doch die Störungen zwischen der EU und Tschechien waren zumindest heute nur technischer Natur. Wegen einer Panne am Flugzeug musste Regierungschef Jan Fischer in Prag bleiben und dem Krisengipfel per Videoschalte und Telefonkonferenz beiwohnen. Seine Botschaft: Europa muss sich um die Tschechische Republik keine Sorgen machen. Die Frage heißt nicht ja oder nein, sondern wann. Er glaube, dass sein Land den Reformvertrag bis Ende des Jahres ratifiziert haben werde. Das Verfassungsgericht, das über eine Klage von 17 Senatoren entscheiden muss, habe ein beschleunigtes Verfahren angekündigt und zudem schon zweimal zugunsten des Vertrags entschieden. Falle auch das dritte Urteil so aus, sei er ganz sicher, dass Präsident Klaus dann unterschreiben werde. Die EU-Vertreter auf der anderen Seite des Telefons hörten das gerne, ohne dass es ihnen im Moment weiterhelfen würde. Sie brauchen möglichst viel Klarheit, um die neue Kommission und die neuen Top-Jobs in der EU besetzen zu können. Ich sage nicht, dass wir am Ende die Ratifizierung des Vertrags durch eine Unterschrift brauchen, um mit den Beratungen beginnen zu können. Wir könnten früher mit den Konsultationen anfangen, aber wir können es heute noch nicht sagen. So Friedrich Reinfeldt, der schwedische Regierungschef und amtierende EU-Vorsitzende. Seine Aufgabe wird es sein, Kandidaten für die beiden wichtigen Ämter zu finden, die der Vertrag von Lissabon schafft. Zum einen soll es einen EU-Außenminister mit eigenem diplomatischen Dienst geben, zum anderen muss der Job des EU-Präsidenten vergeben werden. Auch Kommissionschef José Manuel Barroso drängt auf Eile.
I hope.
Ich hoffe, dass wir am Ende des Monats mehr Klarheit haben, sodass ich die neue Kommission ernennen und so schnell wie möglich die neuen Aufgabenfelder verteilen kann. Eigentlich ist die Amtszeit der alten Kommission mit den Europawahlen zu Ende gegangen. Die Kommissare müssen jedoch wegen der unklaren Lage noch bis Ende Oktober im Amt bleiben. Sollte es bis dahin immer noch nicht klar sein, ob der Vertrag von Lissabon in Kraft treten kann, gerät die EU rechtlich in eine Grauzone und wird damit zur lahmen Ente, wenn es um Klimafragen oder die aktuelle Wirtschaftskrise geht. Deutschland kommt diese Verzögerung womöglich entgegen. Erst während der Koalitionsverhandlungen wird sich klären, wer als neuer Kommissar nach Brüssel entsandt wird. Währenddessen laufen sich hinter den Kulissen bereits die Kandidaten für die neuen Jobs warm. Für das Amt des EU-Außenministers gibt es gleich drei Bewerber aus Frankreich. Die Benelux-Staaten wiederum versuchen zu verhindern, dass der Brite Tony Blair der erste Präsident der EU werden könnte. Schließlich gibt es in den Niederlanden und Luxemburg gleich zwei Regierungschefs, die sich für tauglicher halten. Der Name Steinmeier schließlich taucht in den Spekulationen für beide Jobs auf.
In Berlin verhandeln Union und FDP ja gerade über künftige Schwerpunkte ihrer Regierungsarbeit und ob vielleicht doch irgendwo Spielraum für Steuersenkungen ist. Aber da hat sich jetzt die Brüsseler EU-Kommission eingeschaltet. Sie brachte nämlich heute ein neues Defizitverfahren, unter anderem gegen Deutschland, auf den Weg. Wolfgang Landmesser.
Die Liste der Staaten vorzulesen, gegen die ein Defizitverfahren schon läuft oder demnächst eingeleitet wird, würde lange dauern. Gegen 9 weitere Länder will die EU-Kommission jetzt vorgehen, weil deren Haushaltsdefizit in diesem Jahr voraussichtlich über 3% des Bruttoinlandsprodukts landen wird. Dann wären es schon 20 Defizitsünder unter den 27 EU-Mitgliedstaaten. Wer die 3%-Latte reißt, ist dabei, so die Regel laut Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und der muss auch in der Krise gelten, sagt EU-Wirtschaftskommissar Joaquín Almunia.
The credibility of the pact will be reinforced if we implement the pact, and the credibility of the pact will go towards zero if we don't implement the pact.
Die Glaubwürdigkeit des Paktes wird dadurch gestärkt, indem wir ihn anwenden. Und seine Glaubwürdigkeit geht gegen null, wenn wir ihn nicht anwenden. So die einfache Logik des spanischen Kommissars. Schon im Juni hatten die europäischen Finanzminister beschlossen, den Stabilitätspakt auf jeden Fall anzuwenden, auch wenn die Ausnahmesituation der Finanz- und Wirtschaftskrise berücksichtigt werden müsse. Bedeutet, der Pakt wird angewandt und die EU-Kommission geht gegen die Defizitländer vor. Aber mit schlimmen Sanktionen müssen sie vorerst nicht rechnen.
We are not sanctioning the countries that receive recommendations for the correction of the excessive deficit. We are trying to help them.
Stattdessen verschickt die Behörde Empfehlungen, wie die Staaten wieder runterkommen könnten vom Schuldenberg. Eine Hilfe also, keine Strafe. Auch der deutsche Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen ist durch das drohende Defizitverfahren nicht gerade geschockt.
Gegeben die Zahlen, die wir nach Brüssel gemeldet haben, ist das keine Überraschung, wenn ein solcher Schritt eingeleitet wird.
Mit 3,7% Haushaltsdefizit rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr. Allerdings kann die EU-Kommission von einem Verfahren absehen, wenn es sich um einen Ausreißer nach oben handelt. Doch davon geht die Behörde nicht aus. Die Defizite seien zwar vor allem Folge des massiven Einbruchs der europäischen Wirtschaft und damit ein besonderer Fall, aber die höhere Neuverschuldung sei eben nicht als vorübergehend zu werten und damit schlägt der Pakt zu. Möglichst bald sollen die hochverschuldeten EU-Länder auf den Pfad der Tugend zurückkehren. Wenn die Wirtschaft wieder deutlich wachse, müsse der Schuldenausstieg beginnen. Schon jetzt bastelt die EU-Kommission an der sogenannten Exit-Strategie. Das hilft uns dabei, die Krise zu überwinden, in den nächsten Jahren wieder Schwung in die Entwicklung von Wachstum und Beschäftigung zu bringen. Und die Exit-Strategie ist wichtig, damit die europäischen Volkswirtschaften nicht schwächer hervorgehen aus der Krise, sondern stärker. Wann die EU-Länder damit beginnen sollen, ihre Schulden abzubauen, ist aber umstritten. Vor allem Staaten mit einem Defizit weit über 3% möchten sich nicht so gerne auf einen Termin festlegen. So blieb der Ausstiegszeitpunkt auf dem Finanzministertreffen Ende letzter Woche in Göteborg unklar. Auf eine Zahl legten sich die 27 Mitgliedstaaten immerhin fest. Wenn es losgeht mit dem Schuldenabbau, muss das Haushaltsdefizit pro Jahr um mindestens 0,5 Prozentpunkte sinken.
Der diesjährige Nobelpreis für Chemie wird unter 3 Wissenschaftlern aufgeteilt. Er geht an die Zellforscher Venkatraman Ramakrishnan und Thomas Steitz aus den USA sowie die israelische Forscherin Ada Yonat. Mit ihrer Forschung haben sie die Entwicklung moderner Antibiotika ermöglicht. Albrecht Breitschuh hat die Begründung des Nobelkomitees in Stockholm verfolgt.
2 Konstanten gibt es bisher bei der diesjährigen Bekanntgabe der Nobelpreise. Sowohl in Medizin als auch in Physik und heute in Chemie wurden jeweils 3 Preisträger ausgerufen. Und wenn das Nobelkomitee einen der Preisträger ans Telefon bekommen wollte, brach die Leitung zusammen. Heute passierte es im Gespräch mit Ada Yonat. Die israelische Wissenschaftlerin ist übrigens erst die 4. Frau, die den Chemie-Nobelpreis erhält.
Are you still there, Mrs. Yonat? Did we lose the line, maybe the telephone line?
Okay. Are you there?
Yes.
Der wissenschaftliche Nachwuchs war also auch auf Sendung. In diesem Fall war es die Enkeltochter Ada Yonat. Sie dürfte in ein paar Jahren in der Schule Bekanntschaft mit der Entdeckung ihrer berühmten Großmutter machen, die zusammen mit den beiden US-Amerikanern Venkatraman Ramakrishnan und Thomas Steitz für die Erforschung der Struktur und Funktion der Ribosomen ausgezeichnet wird, so das Nobelkomitee in seiner Begründung. Was es damit auf sich hat, erläuterte auf dem Podium der Königlichen Wissenschaftsakademie der Biochemiker Gunnar von Heine.
In essence, they have solved an important part of a problem that Francis Crick.
Letztlich haben sie einen wichtigen Teil der Fragen gelöst, die aus Francis Cricks Entdeckung der DNA-Doppelhelix hervorgingen und seinem berühmten Dogma der Molekularbiologie. Aus DNA wird RNA, wird Protein. Der Ehrgeiz, die dahinterstehenden Mechanismen zu entschlüsseln, hat Wissenschaftler seit mehr als 50 Jahren angetrieben. Und jetzt ist eines der letzten Rätsel gelöst, nämlich wie Proteine gemacht werden.
Understanding how proteins are made.
Zuständig dafür sind die Ribosomen. Diese lesen die Erbinformationen der Gene wie einen Lochstreifen und setzen daraufhin Stück für Stück das Protein aus den einzelnen Bausteinen zusammen. Erst diese Proteine sind die universellen Werkzeuge des Lebens. Sie bauen Muskeln auf, transportieren Sauerstoff oder formen Haut und Haare. Die Preisträger, so Gunnar von Heine, hätten Röntgenkristallographie angewandt, um die genaue Position jedes der hunderttausende Atome eines Ribosoms zu ermitteln. Dadurch konnten sie erklären, wie ein Ribosom Aminosäuren auswählt und zusammensetzt, um Proteine zu bilden. Sie haben auch gezeigt, wie bakterielle Ribosomen von Antibiotika gestoppt werden können. Und das hat der Forschung sehr geholfen, neue Medizin zu entwickeln in unserem nicht endenden Kampf gegen bakterielle Infektionen. Ob dies der wichtigste Teil ihrer Arbeit gewesen sei, wurde die Nobelpreisträgerin des Jahres 2009, Ada Yonat, gefragt. Als ich mit meiner Arbeit begann, wurde mir bald klar, dass ich eine sehr wichtige Frage des Lebens behandelte. Ich war mir aber nicht immer klar, ob ich sie auch beantworten könnte. Als ich es dann aber schaffte, da wusste ich, dass ich etwas sehr Großes geleistet hatte. Morgen wird der Reigen mit dem Literaturnobelpreis fortgesetzt. Allerdings wird dann nur ein Preisträger erwartet.
Und hoffentlich auch eine bessere Telefonleitung nach Stockholm. Auf jeden Fall hören Sie morgen Abend hier im Echo des Tages, wer den Preis in diesem Jahr entgegennehmen darf. Die Sendung können Sie sich immer auch als Podcast herunterladen. Sie finden sie auf unseren Internetseiten ndrinfo.de und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Regina Metler.